Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe DZPG-Gemeinde, ich darf Sie sehr herzlich heute begrüßen zur ersten Ausgabe unseres DZPG-Podcasts hier aus dem Podcaststudio der Medizinischen Fakultät und der Klinischen Anatomie in Tübingen. Mein Name ist Stefan Zipfel, ich leite hier in Tübingen die Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und eben auch die sogenannte DZPG Academy. Das mache ich gemeinsam mit Anne Hermann Werner. Eine unserer Aufgaben ist es, die verschiedenen Akteure des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit, kurz DZPG, Ihnen, euch vorzustellen. Unser Podcast hat sich in einem Dreiklang vorgenommen, Menschen, People, Akteure vorzustellen, dann aber auch den Standort, aus dem die jeweiligen Akteurinnen und Akteure kommen, und dann natürlich auch das gesamte Netzwerk in den Blick zu nehmen. Daher ist es kein Zufall, dass ich heute mit Andreas Heinz den DZPG-Podcast Auftakt machen darf. Er ist einer von zwei Sprechern des DZPG und außerdem Professor und ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Andreas, ich freue mich, dass du aus der Hauptstadt heute in die schwäbische Provinz gekommen bist.
Vielen Dank.
Genau, und die schwäbische Provinz ist dir nicht ganz unvertraut. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen und die Frage ist, wo liegen deine Wurzeln?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob ich auf die väterliche oder die mütterliche Seite gucke. Aber groß geworden bin ich in Ludwigsburg, also nicht weit von hier, bei Stuttgart.
Genau. Schwabenland ist nämlich deutlich größer, als man so denkt. Aber wir werden nachher noch zu der ein oder anderen Entwicklung kommen, die was mit dem Schwabenland, aber auch mit der Hauptstadt zu tun hat. Ja, ich würde gerne gemeinsam mit dir, Andreas, im Zeitraffer mal deine Biografie den Hörerinnen und Hörern vorstellen und nachzeichnen. Mir ist aufgefallen, wenn ich Begriffe finden sollte, nachdem ich deine Vita gelesen und dich auch kennengelernt habe, sind mir eingefallen wissbegierig, tiefgründig und ein Aktivist. In diesem Dreiklang würde ich gerne erstmal mit dir gemeinsam schauen, wie bist du überhaupt in die Medizin gekommen?
Also zum einen, mein Vater war Arzt, aber Allgemeinmediziner. Der hatte das Pech, als er seine Facharztausbildung gemacht hat, ist er Vater geworden und musste dann arbeiten und wurde Vertrauensarzt. Da hat man damals den medizinischen Dienst der Kassen genannt, weil er Geld verdienen musste und hat aber immer nebenher Praxis gemacht. Und ich habe aber auch eine Großmutter, die aus Pommern kommt, in Berlin gelebt hat. Da ist meine Mutter auch groß geworden und die war immer Archäologin. Und ich wollte eigentlich Archäologe werden und habe dann in so einem, ja, in meiner Pubertät stattfindenden Selbstbespiegelung dann gedacht, ich müsste auch was Sinnvolles tun. Bin dann in den Arbeiter-Samariter-Bund gegangen und habe versucht quasi, doch was für die Menschen Sinnvolleres zu tun, als alte Steine auszugraben, obwohl ich das nach wie vor eigentlich viel interessanter finde, in vieler Hinsicht, als manches in der Medizin. Aber es war dann so eine Grundsatzentscheidung.
Du bist ja dann nicht nur in die Medizin gegangen, sondern, und das wird mich nochmal interessieren, an welcher Stelle hast du gemerkt, dass du gerne in die Psychiatrie oder in die Neurowissenschaften dich vertiefen möchtest?
Das war früh. Ich habe wie vielleicht viele von uns ein Pflegepraktikum gemacht vorm Studium. Und ich war erst in der Chirurgie. Damals gab es ein ganz spannendes Buch von einem Allgemeinmediziner aus Frankreich. Aufwiegelung zur Gesundheit hieß das. Jean Carpentier, vielleicht kennen das manche meiner Generation noch. Und der beschrieb, wie er quasi eine Arztpraxis hatte, in deren Wartezimmer er einen Plattenspieler stellte und Leute sich vernetzen konnten und er sich mit der Gemeinde vernetzte. Und er hat da auch geschrieben über die Probleme, die dazu führen, dass Menschen Stress haben und stressbedingte auch schwere Erkrankungen bekommen. Und ich war dann auf der Chirurgie und habe mit denen, damals gab es Vagotomie bei Magengeschwüren, mit den Patienten geredet. Viele hatten eine Migrationsgeschichte Und dachte dann, das ist ganz nett hier in der Chirurgie, aber eigentlich will ich in die Psychiatrie und habe dann da ein Praktikum gemacht. Das war der Herr Ronge in Ludwigsburg. Das war eine der 1980 eine der ersten Reformpsychiatrien, die aber noch, also bei allem Respekt, sehr traditionell lief. Aber die hat ein ganz tolles Team von jungen Pflegenden, weitgehend meines Alters, die sehr engagiert waren. Das fand ich ganz toll.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, du bist in die Medizin. Vielleicht nochmal, in welchen Orten hast du studiert?
Ja, die zentrale Studienplatzvergabe hat mich nach Bochum verschlagen. Das hatte ich gar nicht drauf. Ich wollte nach Tübingen, Freiburg oder Berlin. Und dann habe ich gedacht, die haben sich verschrieben bei Berlin. Das hatten sie aber nicht. Da war ich 4 Jahre in Bochum. Es war sehr spannend. Kann man vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Dann habe ich doch in Berlin weiter studiert und wurde dann als eine der letzten Generationen vor den Ärzten im Praktikum, die viel billiger waren, wie so viele arbeitslos. Und bin dann mit dem Zivildienst nach Bochum zurück.
Ja, du hast schon angesprochen, Bochum. Bochum ist ja auch eine Reformuni gewesen. Und ja, Blick zurück, was war so aus deiner Sicht vielleicht prägend oder vielleicht sogar auch anders als an anderen Orten? Was hast du mitgekriegt damals?
Bochum war, wie du sagst, eine Reformuni. Wir hatten das Grundstudium in diesem aus meiner Sicht mäßig gelungenen brutalistischen Campus. Das ist jetzt wieder in. Aber damals fanden wir ihn vor allem grau und es regnete im Vergleich zu Süddeutschland deutlich mehr. Es gab ein paar spannende Einrichtungen, zum Beispiel die Medizinpsychologie war sehr fokussiert auf doch Diskussionen fördern, Auseinandersetzungen. Und wir lebten aber dann auch nach einem Jahr in einem Abrissviertel. Das war so ein Bereich, wo die eine Autobahn 8 bauen wollten, um den Ring um Bochum zu schließen. Und da lebten sehr viele Menschen, die entweder das Geld nicht hatten, wegzuziehen oder die das Geld nicht hatten, woanders zu wohnen. Und das war ausgesprochen interessant. Die Stadt hat uns noch 3 Rockerclubs reingesetzt. Die waren weniger angenehm, aber es war also eine große Vielfalt von Menschen mit sehr, ja, prekären Verhältnissen, muss man sagen, war aber auch ausgesprochen spannend.
Und jetzt hast du ja schon angedeutet, du gehörst, ich auch, zur Generation der Ärzte-Schwemme. Das heißt, Unterschied zur derzeitigen Generation, die mit Handkuss überall genommen werden, war dann ja häufig erstmal mit oder nach oder mit Ende des Studiums die Frage, wo geht's denn weiter? Und du hast gerade angedeutet, du hast dann den Zivildienst gemacht. In welchem Bereich bist du da gegangen?
Ich bin da in die Neurologie gegangen. Ich hatte in Berlin gesucht, das hat alles nicht geklappt. Sehr viele Bewerbungen und zum Teil auch auf Stellen, wo man im Nachhinein froh ist, dass man nicht genommen wurde, mit einem Jahr Weiterbildungserlaubnis und schlechter Versorgung von alten Menschen mit psychischen Erkrankungen beispielsweise. Ich habe dann ein Semester Philosophie studiert. Das war im Prinzip mein Grundstudium für Medizinstudierende. Da war das damals unglaublich idyllisch. Ja, einen Kurs pro Tag machen und dabei ein Kapitel lesen müssen. Und hinterher 4 Hausarbeiten war irgendwie ganz toll. Ja, und über den Zivildienst bin ich dann eingezogen worden und in der Neurologie gab es eben eine Art Stelle, die man dann im Zivildienst machte. Man kriegte halt quasi fast kein Geld, aber dafür kriegte man das auf die Weiterbildung angerechnet.
Ja, spannend, weil damals war ja der große Facharzt, ne? Auch glaube ich, was gar nicht so wenige Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Aber von daher nochmal die Frage, wo schlug dein Herz erstmal auf der neurologischen Seite oder auf der psychiatrischen Seite?
Ich wollte immer in die Psychiatrie, aber was ganz spannend war, in Bochum gab es mehrere Unikliniken, die hatten kein Geld für einen Neubau und die haben quasi jede Klinik, die es gab, mit einem Professor ausgestattet. Und mein Chef war Herr Pschundek, der war in extrapyramidalmotorischen Störungen sehr versiert. Wir hatten auch viele Leute, die nach Neuroleptika persistierend Hyperkinesen bekamen. Er hat sehr viel Parkinson-Patienten gehabt und es waren ähnliche Transmittersysteme, wie die damals auch in der Psychiatrie diskutiert wurden, ne? Allen voran Dopamin, aber auch andere. Und ich habe dann auch den großen Facharzt gemacht, ne? Ich bin dann geblieben, weil ich dachte, erst bin ich eher kontraphobisch dahin, weil ich dachte, jetzt machst du das ja Neuro weg, dann kannst du in die Psychiatrie und dann war es eine Herausforderung. Es hat mir aber auch Spaß gemacht, weil wir haben damals noch keine Ganzkörper-MRTs machen können und gucken, ob irgendwo was ist, sondern wir mussten noch so basteln. Ja, da gibt's hier eine klinische Auffälligkeit und dann konnte man das sehr teure MRT für einen begrenzten Einblick in die Region aktivieren, wo man glaubte, dass was zu finden wäre. Und wenn das dann passte, war das ganz toll.
Jetzt hast du ja nicht nur die Entscheidung treffen dürfen oder müssen, geht's in die Neuro oder in die Psychiatrie, sondern auch, wie du gerade geantwortet hast, hat dich ja auch schon die Wissenschaft etwas gecatcht, würde ich mal sagen. Oder wie war das damals für dich?
Ich hatte im Studium eine Doktorarbeit geschrieben, die, wie so alle damals eigentlich verpufft sind, wenn man jetzt keine besonderen Beziehungen hatte, die schimmelte dann in 40 Pappkarton gebundenen Ausgaben in den Unibibliotheken, dachte aber, ich hätte jetzt was bewegt. Da schrieb ich zur Psychiatrie, zu Schizophrenie-Konzepten letztendlich. Da hatte ich mich geärgert, dass es einen Vergleich gab von vermeintlich primitiven Völkern mit Schizophrenen. Das ist so ein Thema, das mich seitdem eigentlich begleitet hat. Und dann kam da erstmal nichts. Und in Bochum hatte ich ein paar Studien aufgebrummt bekommen und dann irgendwann verstanden, dass man eigentlich, wenn man wissenschaftlich was machen will, das nicht nur durchführen, sondern auch publizieren sollte. Ich war aber begnadet, ungebildet, was den Umgang mit Daten anging, konnte auch keiner besonders gut. Ich war kein großer Freund der Pharmaindustrie, aber ich muss sagen, eine Kollegin bei Schering hat mir dann angeboten zu helfen bei der Publikation. Ich habe erzürnt ihre Reisekosten nach Berlin abgelehnt. Sie war sehr langmütig und hat das ertragen, dass ich immer zwischendrin über die Pharmaindustrie gestichelt habe, weil mir trotzdem geholfen, diese Daten in eine geordnete Form zu bringen. Und die haben sich auch sehr zurückgehalten. Es war gar kein Versuch, das irgendwie schöner zu machen, als es ist, sondern die waren wirklich, muss man sagen, eine Frau Suchi, ich weiß nicht, ob die noch lebt, aber falls ihr das hier hört, es war ausgesprochen fair, muss ich sagen. Ich war ganz überrascht, ich hatte andere Vorurteile.
Aber das heißt, das, was man neudeutsch so Mentoring nennt, war damals auch schon eher ein Problem. Also nicht nur, wie führe ich junge, vielleicht begeisterungsfähige Kolleginnen und Kollegen an die Wissenschaft heran. Da hast du, das klingt zumindest so raus, auch eher gemischte Erfahrungen gemacht.
Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Ja, als ich die da besucht habe, hat sie in so eine Schublade gegriffen und mir 5 oder 6 Artikel auf den Tisch gelegt und gesagt, ich müsste jetzt eine Einleitung schreiben und ich soll mich mal belesen. Und dann erschloss ich mir ein ganz neues Universum, weil ich gar nicht verstanden hatte bisher, auch aus meiner Dissertation, hatte ich mich im Wesentlichen mit so klassischen Lehrbüchern und freudianischen Schriften und Kreplin und Bleuler aber im jeweiligen Lehrbuch auseinandergesetzt. Und die ganze Diskussion, die in Fachzeitschriften lief, hat uns keiner beigebracht. Ja, kann man sich heute fast nicht vorstellen, ja, aber es war für mich wirklich eine Entdeckung, dass ich dachte, okay, da gibt's so und so viel Vorarbeiten. Wir hatten Dopaminagonisten in Pumpen, ne? Und die sollten das kontinuierlich anfluten lassen. Aber die ganze Theorie dahinter wurde uns auch in der Uni nicht vermittelt. Und die war dann so nett, gab mir einfach mal diese Artikel und dann habe ich auch verstanden, wie man quasi also auf der Einleitung aufbauend, die Hypothesen waren da relativ klar und die Resultate auch, aber dass man das dann wieder mit Bezug auf die aktuellen Publikationen diskutieren muss und nicht auf klassische Schriften. Nichts davon hat man uns beigebracht. Das war quasi Learning by Doing. Ja.
Und das eine ist ja, wie man es lernt. Und die andere Frage, wann war das dann bei dir so ein Moment, wo du ja dachtest, doch, irgendwie so Richtung Habil wird mich dann doch auch für die Wissenschaft mehr interessieren, als mal meine Doktorarbeit publizieren?
Ja, das kam später. Ich wollte eigentlich nach Kreuzberg ins Urban, ja, und hatte mich in Berlin an verschiedenen Krankenhäusern beworben. An die Uni wollte ich nicht, weil damals war Elektrokrampftherapie so der Scheidebereich zwischen denen, die patientenfreundlich sein wollen und denen, die nicht. Das ist natürlich ein Vorurteil, aber es war damals sehr stark. Ne? Einer flog übers Kuckucksnest, war, weiß ich, weniger als 10 Jahre alt, wenn ich mich richtig entsinne. Und von daher war ich bei der Uni eher zurückhaltend. Ich wollte gerne in die Psychotherapie, aber der Kollege sagte mir, Bartzewski hieß der an der Freien Uni, da bräuchte ich eigentlich eine Facharzterfahrung und dann hätten sie 2 Stellen und ich solle doch woanders hin. Und dann war es eigentlich ein Zufall. Ich hatte eine Vortragsreise von meinem Chef abbekommen. Der hatte wegen einem sehr tragischen Krankheitsfall in der Familie abgesagt. Und dann wollten die Oberärzte nicht und die Assistenzärzte haben mich auch nicht getraut, weil man zweimal eine Stunde auf Englisch vortragen durfte in Jakarta und Surabaya. Und ich dachte, wie kann man da nicht hinwollen? Und dann kriegte ich irgendwann diese völlig gut organisierte Reise ab und bin danach noch für sehr wenig Geld auch nochmal durch Indonesien gefahren, dachte, was ist das für ein Luxus, dass man an der Universität durch die Gegend fahren kann, und habe mich dann doch nochmal bei der Uni in damals bei Herrn Helmchen beworben und habe dann mit der Vorarbeit eine Stelle bekommen, weil die gerade mit demselben Dopaminagonisten bei Alkoholabhängigen eine Forschergruppe hatten, von der DFG gesponsert, und da passte ich dann ganz gut rein. Ich habe aber gar nicht über Habilitation nachgedacht. Ich hatte einen Kollegen, der, sag ich mal vorsichtig, sehr freizügig mit Daten umging und auch sehr arrogant aufgetreten ist, und das hat mich irgendwann herausgefordert. Ich habe gedacht, ich möchte eigentlich nicht, dass solche Leute unser Fach repräsentieren, und ja, aber das war ein längerer Weg, das stand nicht von Anfang an fest.
Ja, und wir haben ja vorhin schon mal die Frage sozusagen des Mentorings, wer begeistert einen, wer hat einen vielleicht auch als Vorbild an der Stelle so ein Stück weit dann überzeugt, dass das der richtige Weg ist und nicht nur der Zufall. Was gab es dafür?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gab sicherlich ein paar, Herr Rommelsbacher war damals in Berlin, der war ein Grundlagenforscher, der hat einen schon unterstützt, was so wissenschaftliche Fragen anging, war aber auch viel von Gleichaltrigen. Ja. Es gab einen Assistenzarztkollegen, der uns ab und zu aus seiner Sicht wichtige Artikel ins Fach legte, und das war hilfreich. Ja. Der hat dann so zentrale damals Autoren, die was Wichtiges sagten in dem Bereich, Roy Weiss, Robinson und Barrage, das sind so Publikationen, die über 10, 20 Jahre das Feld bestimmt haben, und er hat ein gutes Gespür dafür und hat uns dann die reingelegt. Also vieles lief auch so, gar nicht unbedingt seitens der Oberärzte, waren fast alles Männer oder der einen Oberärztin bei Herrn Helmchen.
Genau, du beschreibst ja auch, dass der Weg manchmal auch von Zufällen, aber durchaus auch von einer Neugier gezeichnet ist. Und das eine war ja das Fernweh, hast du vorhin ganz schön mit Jakarta ja auch berichtet. Aber dich hat es ja durchaus auch international noch in andere Gefilde gezogen. Und ich glaube, eines der Punkte, die heute gar nicht immer so nachvollziehbar sind, weil das vielleicht selbstverständlicher ist, dass man reisen darf. Du hast das vorhin mit dem High Richtung Jakarta, aber das sozusagen diese Frage von, was macht Wissenschaft aus, auch ja, die Kontakte mit Kollegen, anderem Gesundheitssystem und sowas, was gab es da für dich noch?
Naja, was wirklich ein ganz großer Scheideweg war, als ich in die USA ins National Institute of Health gegangen bin. Das war auch wieder ein Stück Zufall. Ja. Meine jetzige Frau, damalige Partnerin, war anderthalb Jahre in Berlin gewesen. Das war eine Zeit, wo überall die Flüchtlingsheime brannten. Jacqueline ist aus Jamaika ursprünglich, ist in den USA groß geworden. War keine einfache Zeit, und sie ging nach New York zurück, und ich war froh, dass ich eine Möglichkeit hatte, in die USA zu gehen. Ich glaube, ohne die persönliche Verbindung hätte ich vielleicht zweimal drüber nachgedacht. Und Washington und New York sind ja auch nicht zusammen direkt, aber man kann am Wochenende pendeln. Und ich hatte ein Habilitationsstipendium, das gab es damals von der DFG, und war zwei Jahre nur am Forschen, hatte das Riesenglück, dass ich mit einem Physiker in dem SPECT Lab, also das ist für so eine Bildgebung mit nuklearmedizinischen Methoden, dass mit dem Physiker gut klarkam. Der hatte ein schweres Alkoholproblem, der kam immer erst, wenn er sein Level erreicht hatte. Man konnte es sehr weit riechen, und er hatte immer eine Kollegin, der es noch schlechter ging, die erstmal eine Stunde bei ihm sich beklagt hat, wie schlecht sie behandelt wurde in ihrem Department, und das musste man überstehen, und dann irgendwann hat er sich einem zugewendet. Als ich anfing, kam der so um 16 Uhr, als ich ging, kam der so um 1 Uhr morgens, und da musste man halt bis 2 Uhr aufharren, bis die Kollegin weg war, und dann hat er einem aber unglaublich viel geholfen, ein ganz netter, hilfreicher, kluger, auch ein bisschen skeptischer und zynischer, viele kamen mit dem nicht aus, Mensch, ja, aber bei mir hat er irgendwie, hat es ihm dann angefangen, Spaß zu machen, und tief reingekniet. Ich habe unglaublich viel lernen können, weil ich diese Klinik nicht machen musste.
Wenn du gerade nochmal zurückschaust in die Zeit am NIH, was war da für dich sozusagen, was Inhalt angeht, besonders, was vielleicht auch deine weitere Arbeit beeinflusst hat? Was hast du da mitgenommen an Kompetenzen an neben den Erfahrungen, die du gerade geschildert hast?
Ja, also vieles war wirklich wieder auf dieser Ebene der Mensch, mit dem man direkt arbeitet. Da war Dan Weinberger, ne, der hatte eine ausgefeilte Schizophrenie-Theorie. Die ist klug, aber war sehr traditionell geprägt. Also es gibt immer irgendwie ein höheres Zentrum, das nicht funktioniert, und ein niederes, das zu aktiv ist in vielen unserer Theorien. Das hatte Dan auch. Es ist eigentlich immer der frontale Kortex, der nicht richtig funktioniert, und zu viel Dopamin. Subkortikal, es war aber ein kluger Mensch, und ich musste ein Jahr mit ihm joggen, um einmal einen Artikel durchzubekommen, der seiner Theorie nicht passte. Ja, also er war schon hartleibig, aber auch klug. Und es gab einen Kollegen in dem Alkoholforschungsinstitut, Marco Linoila, schwierig, ein Finne, sehr genau. Am Anfang habe ich ihm auch ein bisschen misstraut, was sie da eigentlich forschen, weil es um Fragen der Gewalt ging, der schlechten elterlichen Betreuung, der Genetik, Serotonin und Aggression war ein ganz großes Thema und auch ein politisch heikles. Da gab es Leute, die versucht haben, die ganzen Übelstände in den amerikanischen verarmten Innenstädten auf Genetik und Race Differences oder ähnliches zurückzuführen. Und ich bin mit einem großen Knoten dahin gegangen und dann war ich aber ganz begeistert, dass man mit dem reden konnte. Und je mehr ich ihm widersprochen habe, desto netter wurde der zu mir, und ich dachte, der wird jetzt irgendwann wütend. Und ja, aber das hat ihm Spaß gemacht, und der hat mir am Schluss auch sehr geholfen, als ich nicht bei ihm geblieben bin, dass ich in Deutschland was im Anschluss dann an der Uni gefunden habe.
Und wenn man gerade die letzten Tage die News aus der Presse hört, dann kann ich mir vorstellen, dass das dich besonders schmerzt, gerade wenn man hört, wie die Kolleginnen und Kollegen am NIH auch jetzt beschnitten werden in ihren Möglichkeiten, und vielleicht möchtest du dazu was sagen?
Ja, das war damals schon, als ich weg war, hatte Dan Weinberger, der wirklich kein in irgendeiner Weise besonders radikal auftretender Mensch ist, der hatte schon in den späten 90ern einen Artikel veröffentlicht, dass man Pistolen und Gewehre erst Leuten über 25 geben sollte, weil das Hirn noch reift, und der wäre fast gefeuert worden damals. Von daher ist es nicht ganz neu, aber ein derart massiver Eingriff, wo also neben dem Reisekostenblock, den es häufig gibt wohl beim Regierungswechsel, jetzt auch Vorlesungsstopp ist, und zum Beispiel der David Goldman, ein ganz ausgewiesener Genetiker, mit dem ich damals schon arbeitete, nicht zu meiner Abschlussveranstaltung kommen durfte, da macht man sich schon größte Sorgen. Und es war immer eine Frage, wie wird das politisch bewertet? Es gab auch immer einen gewissen Druck, der nicht immer klug war, fand ich. Aber so ausgeprägt habe ich es noch nie erlebt. Da macht man sich schon sehr große Sorgen, klar.
Ja, der Sprung zurück vom Teich über den Teich. Wie ging es da weiter?
Das ging ein bisschen chaotisch, weil ich, ich war bei meinem früheren Chef, Herrn Helmchen, und der wollte mich gern auf die Depressionsstation bringen, und aber mit so einer typischen Bewährungsprobe 3 Monate Assistenzarzt, und wenn ich es gut mache, dann durfte ich auch Oberarzt werden. Das wollte ich ja keine Elektrokrampftherapie machen, habe ihn daran erinnert, dass ich das bei meinem Einstellungsgespräch schon gesagt hatte, und alle meine Patienten sind in den ersten 2 Wochen unter 75 Milligramm Nortrilen schwer depressiv trotzdem wieder gut geworden, und er sagt aber, Heinz, das gehört bei mir dazu. Und wie ich dann noch mit mir rang, ob ich dann in den 3 Monaten vielleicht faule Kompromisse mache, nur um Oberarzt zu werden, sprach mich mein früherer Neurologiechef an und sagte, ich könnte bei Berlin Chefarzt werden, er hätte eine Reha-Klinik. Und das habe ich dann gemacht, und ich ahnte schon, dass eine Reha-Klinik nicht jetzt unbedingt der höchste Standard ist. Und zwar im Nachhinein war es eine ganz wichtige Erfahrung, aber es war zwischendrin, hat es mir Sorge gemacht, ja, weil ein Investorenteam, eine sehr eigentümliche Unternehmensberatung, ein sehr unangenehmer Umgang mit den Menschen vor Ort von dieser Unternehmensberatung. Also sie flogen dann halt nach Berlin, nächtigten im Adlon, fuhren mit dicken Wagen vor und erzählten dem Hausmeister, der damals 2000 Mark brutto kriegte, dass er seinen Rasenmäher über den Kiesweg schieben soll, damit er nicht so viel Benzin verbraucht, und der ganze Besuch kostete 20.000 Mark. Also es gab so typische Ost-West-Konflikte, die aber ja als Einblick in das, was da eigentlich abging, wie Fördermittel benutzt werden und Ansprüche erhoben werden, die nicht eingelöst werden und wie ich Chefarzt sein kann und alle möglichen Fehler machen kann, die ja dann aber keinen bleibenden Einfluss haben, weil ich nach anderthalb Jahren zum Glück wieder gehen durfte. Das war im Nachhinein dann doch sehr hilfreich. Aber es lag an, ist auch ein bisschen Glück, dieser Margulin Neuler vom NIAAA, also von dem Alkoholforschungsinstitut, hatte mich empfohlen in Deutschland, und in Mannheim hat der Karl Mann, der aus Tübingen kam, eine Suchtklinik aufgebaut, und so konnte ich dann meine Reha-Klinik in Mecklenburg verlassen und ans ZI gehen und konnte wieder andocken. Zwischendrin hatte ich noch Publikationen, aber ich wäre sonst als Reha-Chef sehr gut dotiert in einer wunderschönen Gegend, Feldberg. Das ist zwischen Berlin und der Ostsee, ist eine unglaublich schöne Seenplatte und ein sehr menschenfreundliches, liberales Städtchen seit langer Zeit. Auch ziemlich weltoffen, also das war alles nicht schlecht, aber es ist halt was anderes, als an der Uni zu sein. Ne?
Ja, ist auch spannend, irgendwie, wie manchmal so eine Abzweigung dann durch andere Menschen, aber natürlich auch, ich denke, du warst derjenige, der hauptsächlich zurück an die Uni gedrängt hat und an der Stelle natürlich auch den akademischen Weg dann wieder beschritten hat. Ja, und dann ging es ja von ZI dann wieder zurück nach Berlin.
Ja, das war auch ein bisschen Glück, weil diese Stelle war zweimal ausgeschrieben gewesen und die ist zweimal nicht besetzt worden. Die Kolleginnen und Kollegen, die es bekommen hatten, Kollegen, die hatten immer woanders hin verhandelt. Und dann gab es eine Kooperation mit dem Hedwig-Krankenhaus, mit der, das haben wir bis heute, sehr guten Möglichkeit, die 300 Menschen im Bezirk Mitte gemeinsam zu versorgen. Und das katholische Krankenhaus kriegte einen Uniklinikstitel. Was ich nicht wusste, war, dass das eigentlich ein Abwicklungsabkommen war, um die Klinik im Campus Mitte der Charité zu schließen, weil man schon plante, die Medizinfakultäten zusammenzuführen. Und die Klinik in Mitte, die sehr viel kleiner ist, die stand gar nicht mehr im Bettenplan vom nächsten Jahr. Das war dann ein harter Kampf, die wieder auf den Bettenplan zu kriegen und die Schließung abzuwenden. Das war mir so doll, wurde auch nicht gesagt, als ich mich da bewarb. Aber das war so ein bisschen der Hintergrund. In dem Rahmen habe ich das sehr glücklich und naiv übernommen. Und dann haben wir es geschafft, dass beides weiter besteht. Und in der Zusammenarbeit ist es ganz toll, weil wir haben so eine Möglichkeit, eine Aufnahmestation pro Stadtteil zu haben, eine Suchtstation, eine Gerontopsychiatrische, ein ganzes Zentrum mit Station, Tagesklinik und Poliklinik, eine Soteria, eine Kriseninterventionsstation. Soteria ist so eine weiche Form des Umgangs mit Menschen mit psychotischen Erfahrungen, mit relativ wenig Betten und der Möglichkeit, für Angehörige mitzuübernachten und einem großen gemeinschaftlichen Küchen- und Essbereich und so, also entspannter als auf den großen Stationen. Und eine neuropsychiatrische Station, eine Station für Angst- und Zwangspatienten. Also man konnte es relativ gut differenzieren, was aber nur in der Größe der zwei Einrichtungen möglich war.
Und jetzt hast du ja schon fast, wie viele Jahre waren es dann in Berlin?
23, ja.
23, zusammengefasst, aber das wäre sozusagen meine nächste Frage noch jetzt im Blick zurück, und du hast das ja an verschiedener Stelle jetzt gerade gemacht. Was würdest du sagen, ist jetzt von der Klinikseite, aber dann auch von der Forschungsseite, das, wo du sagst, da bin ich stolz drauf?
Also von der Klinikseite aus, als ich kam, waren Männer und Frauen getrennt und die Türen waren immer zu. Die sind jetzt, zwischendrin waren die Türen relativ häufig offen, das kannte ich aus Wattenscheid, wo ich auch ein längeres Praktikum gemacht hatte. Das haben aber viele Menschen bewirkt. Also der Georg Juckel, der jetzt in Bochum ist als Oberarzt, dann Frau von Hebler, die ist jetzt an der IPU, einer analytischen Uni, und die Undine Lang, die jetzt in Basel sitzt, die waren jeweils oberärztlich tätig und haben es geschafft, trotz Akutunterbringung mit viel Zuwendung zu den Patientinnen und Patienten auch häufig genug, die dafür zu gewinnen, auf Station zu bleiben. Da muss man nicht abschließen, sondern kann aufmachen. Und wir konnten zeigen, das war ganz wesentlich Undine Lang, dass dann weniger Menschen entweichen. Und über diese Publikation war es dann auch möglich, das in viele Psychiatriegesetze der Länder zu bringen. Nicht in alle, aber in Berlin, Nordrhein-Westfalen steht drin, dass die Unterbringung in möglichst offenen Formen erfolgen soll. Und das ist der Ausdruck dieser Arbeiten. Das ist für den Alltag, finde ich, fast das Wichtigste, weil die Teams ganz anders umgehen müssen mit dem Patienten. Die müssen bei jedem Patienten versuchen zu denken, wie könnten wir den oder die dafür gewinnen, auf Station zu bleiben. Ja, und nicht einfach sagen, jetzt ist hier abgeschlossen, geben Sie alle Ihre persönlichen Besitztümer ab, fragen Sie uns immer, wenn Sie raus wollen und so, sondern es ist sehr viel personenzentrierter oder auf die Menschen ausgerichtet. Wissenschaftlich, gut, ich habe versucht, in dem neurowissenschaftlichen Bereich soziale Faktoren mitzubedenken und mit einzubeziehen, Stressfaktoren oder ähnliches. Wir haben einen interkulturellen Bereich aufgebaut und versucht auch, ist auch klinikseitig wieder, das Ganze offener zu machen. Ich war hier in Mannheim ja im ZI, mitten in der Innenstadt, aber da war die Schwelle für Menschen, gerade viele mit damals türkischem Migrationshintergrund oder Geschichte, wesentlich höher. Und wir mussten das schon auch in Berlin massiv absenken, auch indem wir Leute beschäftigen, die aus den Communities kommen oder eine gewisse Offenheit ausstrahlen, und dann ging das eigentlich ganz gut.
Ja, und das ist natürlich eine wirklich herausfordernde Frage, so im Rückblick jetzt sein Lebenswerk, und ein Stück weit ist es das ja auch, gerade für die Berliner Zeit zusammenzufassen. Ich würde gerne an der Stelle einen kurzen Break machen, aber einen Break, der eher inhaltlicher Natur ist und der so ein Stück weit drei Fragen an dich stellt. Was ist dein Lieblingsgericht?
Das ist schwierig, weil ich fast alles gerne esse. Aber ich war ewig nicht in New Orleans und ich mag die Küche in New Orleans extrem gern.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Und was ist dein Lieblingsmusiker?
Oh, schwierig, Muddy Waters.
Ja, weil das wäre der erste Block und wir würden kommen zum Standort Berlin, Potsdam, glaube ich, ganz korrekt.
Ja.
Und du bist ja für die Aufbauphase, insbesondere auch für diesen Standort, dann auch für das ganze Netz, aber wir bleiben erstmal beim Standort verantwortlich. Und mich würde nochmal besonders interessieren, jetzt unter DZPG-Perspektive. Es braucht ja einen Antrag, es braucht einen erfolgreichen Antrag. Und wenn du so zurückschaust, was waren aus deiner Sicht die Ingredienzen für diesen Berliner Potsdamer Antrag? Warum hat der gezündet, neben der Tatsache, dass ihr natürlich als Institution schon sehr erfolgreich wart?
Ich glaube, für Berlin erstmal war es ganz wichtig, sich an der Charité zusammenzuraufen. Ja, und da gibt es zwei Kliniken für Psychiatrie, es gibt eine Klinik für Psychosomatik, eine für Kinder- und Jugendmedizin. Und wir sind alle nicht im selben Zentrum. Ja, auch die Medizinpsychologie und die Medizinsoziologie, die sind in einem Grundlagenzentrum. Die Psychosomatik ist bei den Inneren, Kinder- und Jugendpsychiatrie ist im Kinderzentrum. Wir sind in einem Neurozentrum, also die Erwachsenenpsychiatrie, beide. Da musste man sich zusammenraufen. Wir haben das geschafft, indem wir vor der Ausschreibung schon ahnend, dass das kommt, eine Plattform gegründet hatten, in der jede Klinikdirektorin oder jeder Klinikdirektor mal ein Jahr die Leitung hat und dann abtritt. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich, oder Pech, aber je nachdem eher Glück, dass ich genau in dem Jahr die Leitung hatte, als die Ausschreibung fürs Deutsche Zentrum rauskam. Also ich konnte einiges machen, aber ich muss mich immer mit den Kolleginnen und Kollegen, ne, Frau Häuser, Herr Rose, Herr Korell, Frau Kuhlmeier damals in der Medizinsoziologie, Frau Heim und so, absprechen. Ne? Und das haben wir ein Stück weit auf das Berliner Modell dann übertragen. In Potsdam ist Herr Rapp, der war früher bei uns, das passte extrem gut. Und Frau Park, die war auch mal bei uns, die ist am DIFE, er ist an der Uni Potsdam. HU und FU, wir haben halt am Anfang gesagt, wir teilen die Gelder gleich auf. 40% HU, FU, 40% Charité.
Der politische Schlüssel.
Der politische Schlüssel, ja, das war aber extrem wichtig, weil sonst hätte es endlose Diskussionen gegeben, wer kriegt ein bisschen mehr Geld für welche Leistung. Und dann haben wir noch viele andere mit draufgenommen, ne, Max Planck, Herrn Dolan, Ray Dolan und Max Delbrück Zentrum, was so ein bisschen zur Charité gehört, aber auch ein Stück unabhängig ist, und geschaut, das Robert-Koch-Institut dazu zu kriegen, weil die eben lange Kohorten machen. Also wir haben geschaut, dass wir die Menschen zusammenbekommen, die aktiv sind, und dass die auch alle möglichst standardisierten Stück vom Kuchen abbekommen. Und das hat sehr viel Kohäsion geschaffen. Das war eigentlich gut. Und wir hatten in unserer Klinik schon einen triologischen Rat, also das heißt eine Begleitung durch Patienten und Angehörige. Bei der DGPPN gab es das auch und das haben wir dann auch gleich versucht, bei uns im Zentrum zu etablieren.
Ja, eine große, nicht nur die Hauptstadt, eine große Stadt mit vielen Institutionen, weil du hast ja beschrieben, wie die Lösung aussah. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo waren vielleicht eher die Probleme oder die Hindernisse, die eher du insbesondere auch moderieren oder auch mitlösen musstest?
Es waren eigentlich, nachdem man sich einmal zusammengerauft hatte, erstaunlich wenig Hindernisse. Am Anfang ist natürlich immer die Frage, macht man das als Klinik allein? Stellen sich Kliniken gegeneinander auf und eine gewinnt, eine verliert? Im Exzellenzclusterbereich vorher war das zum Teil schwieriger gewesen. Das waren, glaube ich, so Haupthindernisse. Aber es war hilfreich, auch Hauke Hekerin war hilfreich, der damals in der FU Hierarchie Aufstieg vorher Psychologe war und seinen Kolleginnen sagte, ihr macht das aber bitte mit, also in dem Fall hat er sogar meinen Namen ins Spiel gebracht und gesagt, macht das mit Andreas. Das war extrem hilfreich, ja, dass so ein paar Weichen gestellt wurden und dass wir uns halt gerade mit dieser wechselnden Sprecherschaft, was ja auch ein Stück eben wieder ein Zufallselement enthält, aber dann einigermaßen zusammenraufen konnten und das nicht so sehr hierarchisch top-down lief. Das hätte im Verbund nicht gut getan. Dafür gibt es zu viele Menschen, die wichtig sind. Mhm.
Ja, du hast ja dann nicht nur die Verantwortung für den Standort übernommen, sondern du bist ja dann auch einer der beiden Sprecher des DZBGs geworden. Und aus der Perspektive vielleicht auch nochmal, was waren da die besonderen Herausforderungen, sagt man ja heutzutage?
Ja, es waren eigentlich mehr zwei, ja, ganz besonders das eine war wieder die Balance zwischen den Zentren. Aber in bewährter Manier haben wir ja am Anfang uns schnell darauf geeinigt, dass jedes der sechs Standortzentren, also Tübingen ist ja sehr kompakt, aber andere sind groß, Halle, Jena, Magdeburg, Heidelberg, Mannheim, Ulm, Bochum mit Marburg und gut, wir mit Potsdam sind wieder eher kompakt, aber nur geografisch. Dass jeder dieser sechs Standorte, egal wie sie jetzt aufgestellt sind, ein Sechstel des Geldes bekommt. Das hat unglaublich viel, würde ich wieder sagen, Spannungen rausgenommen. Es gab dann immer noch am Anfang viel Misstrauen. Bin ich in dieser Arbeitsgruppe oder in jener? Und was leiten wir? Und aber da daran kein Geld hing, waren es dann an irgendeinem Punkt inhaltliche Diskussionen. Und die konnten auch relativ großzügig sein, weil man verzichtete nicht auf Geld, wenn man noch irgendeinen Standort reinnahm, wo es jemand gab, der oder die unbedingt mitsprechen wollte. Das hat uns gut getan. Und die zweite Herausforderung war halt die Frage des Umgangs mit Angehörigen, Betroffenen. Und wir haben es ja geschafft, dass die damals 25% der Stimmen hatten, also jeweils eine Stimme. Die sechs Standorte hatten eine Stimme und die jeweils. Und mittlerweile haben die Early Career Scientists auch eine. Also jetzt ist es quasi 3 von 9, ECS ein Neuntel.
Genau, ECS steht ja für Early Career Scientist.
Early Career Scientist, genau. Aber es ist grundsätzlich dabei geblieben, dass das nicht nur von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geleitet wird, sondern eben auch von betroffenen Angehörigen und Nachwuchspersonen. Und das ist, glaube ich, wirklich gut gelaufen. Aber das war nicht immer einfach. Ja, und wir haben natürlich auch eine ganz andere finanzielle Ausstattung und anderen Rückhalt. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich in Berlin an meine Klinik wenden. Und wenn ich Betroffenenvertretung in einer Organisation bin, die haben ja jetzt nicht, weiß ich, 2 Mitarbeiter, die volltags bezahlt werden und vielleicht nochmal extra und selbst wenn es in Überstunden ist, nochmal was für die tun, ja, sondern das müssen die alle selber machen. Dann steht die Gefahr, dass man, wenn man eh schon mal eine Erkrankung hatte, dass die wieder auftritt oder wir haben ja auch manche Menschen verloren, die unter dem Stress dann doch nochmal krank geworden sind. Muss gucken, dass die nicht, manchmal sind Diskussionen unter uns ja hart und manchmal auch ein bisschen mitleidlos, das kann man mit jemandem machen, der Vollzeit bezahlt wird und eine sichere Stelle hat, aber schlecht mit jemand, die das oder der das ehrenamtlich macht und dafür vielleicht noch einen finanziellen Nachteil in Kauf nehmen muss, weil die Sitzung mitten am Tag ist und man dann nicht arbeiten kann, sondern sich online schalten muss oder gar hinreisen. Also das gab viele Möglichkeiten, dass das scheitert und ich bin eigentlich sehr froh, dass das nicht passiert ist. Ja.
Genau, und ich hatte ja eingangs gesagt, Stichwort Aktivist. Ich weiß gar nicht, ob du dich mit diesem Begriff irgendwie identifizieren könntest, aber Es zeigt natürlich gerade in deiner sehr wichtigen Funktion fürs deutsche Zentrum, dass es jemand braucht, der den Standort, aber auch das Gesamtnetz und alle Akteurinnen und Akteure im Blick behält. Und das hast du gerade durch die Strukturbildung an der Stelle, also wer wie beteiligt wird, dann auch gut hingekriegt mit den anderen Akteurinnen und Akteuren zusammen.
Das hat gut geklappt. Ich hatte in den 80er Jahren, als ich nach Berlin kam, war ich im Beschwerdezentrum. Es war so eine selbstorganisierte, damals war das nicht städtisch gefördert, selbstorganisierte Gruppe im Komrum. Das war so ein psychosozialer Treff. Und wir haben gut meint, nicht immer alles, was man gut meint, ist gut gelaufen. Aber wir haben versucht, Menschen zu beraten. Von daher, ich kann mit dem Begriff gut leben. Es muss halt die richtigen Formen finden auf der jeweiligen beruflichen Situation oder Stellung, die man dann hat. Das geht anders. Ich könnte natürlich jetzt nicht als Klinikdirektor irgendeine Beschwerdestelle direkt unterstützen, sondern wir müssen dann andere Wege finden, dass es zu einer Mitsprache kommt. Und diese strukturellen Mitsprachen sind, glaube ich, extrem wichtig. Ja.
Jetzt würde ich gerne noch eine perspektivische Frage stellen. Wir setzen uns gemeinsam in eine Zeitmaschine und reisen mal noch 10 Jahre in die Zukunft. Wenn du die Richtung und den Ort, wo wir dann aussteigen in Bezug auf jetzt das deutsche Zentrum, bestimmen könntest, was wäre dir wichtig, was in 10 Jahren das deutsche Zentrum dann geschafft haben sollte?
Also eine der Kernherausforderungen im Augenblick ist ja, dass es einen gemeinsamen Datensatz gibt oder Datensätze, die gemeinsam auswertbar sind. Und das ist jetzt nach 2 Jahren angefangen worden, aber ist noch nicht zum Abschluss gebracht. Also idealerweise oder nicht idealerweise, was ich denke, was dann wirklich stehen müsste, ist, dass wir unabhängig davon, welche Untersuchung, Studie, Langzeituntersuchung, repräsentative Erhebung es ist, dass wir Daten vergleichen können, dass wir neben allem, was speziell erhoben wird, einen gemeinsamen Kerndatensatz haben, dass die Daten in einer Form abgespeichert sind, dass ich querrechnen kann, ob meine kleine Studie mit, weiß ich, 40 Zwangserkrankten mit einer hochkomplexen Behandlung, wie vergleichen die sich mit den RKI, also Robert-Koch-Instituts-Daten, von 30.000 Menschen in Deutschland, die in einem anderen Kontext untersucht wurden, wo aber auch ein paar mit Zwangsstörungen dabei sind. Und wie ist deren Einkommen, wie ist die Wohnsituation, wie ist die Belastung durch Klimawandel, Hitze, Umweltverschmutzung? Also diese gemeinsame Datenstruktur, und ich würde hoffen, das haben wir auch noch nicht, aber ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass dann die Apps, also die wahrscheinlich übers Handy laufen, denn wer weiß, was da noch alles an Kommunikationsmethoden gibt. Aber dass diese digitalen Erhebungen auch in den gemeinsamen Datensatz gehen und dass wir mehr und mehr individualisiert Leuten auch Hilfestellung geben können. Also aus diesen Bereichen was ableiten, dass wir vielleicht eine DZPG-App haben, selbst wenn die, weiß ich, in 10 Formen vorliegt und auf unterschiedlichsten Geräten nur läuft. Wir hatten immer das Problem zwischen unterschiedlichen Herstellern auf den Handys. Auf den einen läuft es, auf den anderen läuft es nicht. Und aber dass das eine Möglichkeit gibt, viel mehr Alltagsbeobachtungen noch zu machen.
Ja, und das wäre auch nochmal verbunden mit meiner letzten Frage an dich. Was würdest du den verschiedenen Stakeholder, wie das Neudeutsch heißt, in verschiedenen Gruppen, ob es jetzt die Kollegen, die Wissenschaftler, die Kliniker der Standorte oder, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, den betroffenen Angehörigenvertretern oder den Early Career Scientists, was würdest du denen gerne als Wunsch mit auf den Weg geben?
Also ich würde allen als Wunsch auf den Weg geben, dass wir auch unsere internationalen Austauschbeziehungen noch intensivieren. Wir haben ja so eine wohlklingende Arbeitsgemeinschaft gegründet, Global Health Hub. Aber es gibt wirklich spannende Kolleginnen und Kollegen im globalen Süden oder, also komischer Ausdruck, also in verschiedensten Ländern der Welt, die spannende Projekte umgesetzt haben. Oft unter Angehörigenbeteiligung, oft auch nicht. Aber gerade da, wo man mit relativ wenig Geld in die Gemeinde oder die Versorgungsstrukturen reinkommt, gibt es auch einiges zu lernen oder zumindest auszutauschen. Das würde ich denen sehr wünschen, auch dass wir von Seiten der Nachwuchsförderung her dran denken, Geld an die Seite zu setzen für Austauschprogramme, nicht nur in den 6 Standorten, sondern auch grenzüberschreitend. Und den Angehörigen, Betroffenen wünsche ich ganz viel Kraft und einen langen Atem, denn die haben halt diese institutionelle Unterstützung nicht so stark wie wir. Ich glaube, wir können schon ganz stolz darauf sein, dass immerhin was bezahlt wird und dass nicht einfach vorausgesetzt wird, dass man ehrenamtlich arbeitet, aber die strukturelle Unterstützung da, das würde ich mir sehr wünschen, auf den Weg geben, dass wir daran denken, dass das so bleibt, dass die wirklich mitbestimmen können und nicht nur gehört werden, wenn alles passiert ist oder vorher einmal, damit sie ein paar gute Ideen haben, sondern dass sie wirklich mitsteuern können, eigene Ideen einbringen und auch mit Forschenden ihrer Wahl umsetzen können.
Vielen Dank, Andreas, nicht nur fürs Kommen heute nach Tübingen, sondern ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, weil es ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass du uns hier am Standort in Tübingen verstärken wirst und wir auch im Vorfeld schon das ein oder andere gemeinsam gehirnt haben. Ein Teil, über den wir heute hier fast gar nicht gesprochen haben, ist, es gibt ja noch eine Seite und du hast sie vorhin anklingen lassen von Kompetenzen in einem Feld der Philosophie, der Ethnologie, wo du dich auch wissenschaftlich sehr gekümmert hast. Wir würden deinen Lebenslauf an der Stelle in den Shownotes verlinken und würden natürlich auch darauf hinweisen, dass wir heute hier am Tisch jetzt primär mal mit zum Fokus auch DZPG gesprochen haben, aber dass natürlich dein wissenschaftliches, aber auch dein bisheriges schaffendes Leben sich mit sehr, sehr, sehr viel mehr Themen beschäftigt hat, was schon beeindruckend ist. Also von daher wünsche ich dir natürlich auch, dass du auch bei uns in Tübingen deine kreativen und wichtigen Ideen und Kompetenzen mit einbringst. Und ich freue mich von daher auf eine weitere Zusammenarbeit.
Vielen Dank, ich mich auch.